und willkommen zu meinem Podcast Verkackt, was jetzt? Hier möchte ich zusammen mit meinen Gästen über deren Fuck-ups, also Fehltritte oder Misserfolge, reflektieren. Wir wollen offen und mutig über Tabuthemen wie Depressionen oder Burnout sprechen. Ich bin Genziana Daumiller und es ist eine meiner Herzensangelegenheiten, die Gesellschaft für Akzeptanz und Authentizität zu begeistern und zu sensibilisieren. Denn meiner Meinung nach ist es so, dass wir nur dann authentisch sein können, wenn wir uns selbst Fehler zulassen und uns dadurch auch nicht verstellen brauchen. Ja, wenn ihr mal selbst im Interview sprechen möchtet oder Wünsche habt, wer bei mir zu Gast sein soll, schreibt mir gerne. Ich freue mich darauf. Heute im Interview habe ich die Nicolette Fontares, aka Mademoiselle Nicolette.
Ich freue mich sehr. Hallo.
Hallo.
Hi.
Vielen Dank für deine Zustimmung und Zusage.
Ich freue mich sehr. Ich habe meinen Hund übrigens mit dabei. Also wenn man im Hintergrund ein bisschen Gehechele hört, dann bin nicht ich das, sondern die kleine Lilifee, die hopst hier rum. Sorry schon mal dafür.
Nicolette, du bist die erfolgreichste Sexbloggerin Deutschlands.
Das ist das, was die Presse sagt, soweit zumindest, ja.
Also, soweit ich das beurteilen kann, auch.
Oh. Also. Ja, das stimmt.
Nicolette, erzähl mal, wie wird man denn Sexbloggerin?
Also hauptberuflich würde der Volksmund wahrscheinlich sagen, dass ich Bloggerin bin oder Influencerin. Ich glaube, das ist ja der Begriff für Leute, die auf den sozialen Plattformen Geschichte schreiben oder beruflich tätig sind. Und bei mir hat sich das einfach in die Branche von Erotik geschoben. Ich glaube, ich habe da einfach eine Nische gefunden, weil die meisten das nicht machen möchten oder es ihnen unangenehm ist. Und ich habe mich in dieser Ecke immer schon wohlgefühlt und habe das dann auch einfach zu meiner Berufung gemacht. Und dadurch, dass das so wenig Leute machen und ich das wirklich gerne mache und ich glaube deswegen auch gut mache, kommt es so gut an, ja.
Ja, du machst das schon mit Leidenschaft.
Das extrem.
Das sieht man in jeder Story von dir.
Ja, das stimmt.
Und das ist echt bewundernswert, wenn man eine Leidenschaft zum Job machen kann.
Immer. Das stimmt.
Wie kam es dazu, dass du dich mit dem Thema befasst hast?
Ich bin ganz lange Zeit unglücklich gewesen. Ich habe also einen Beruf gelernt und ich habe studiert und habe in verschiedenen Branchen auch immer gearbeitet. Von tollen Jobs bis zu Arbeiten, die mir gar keinen Spaß gemacht haben. Und habe immer gesagt, dass ich die Arbeit nicht erfunden habe. Ich fand Arbeiten immer blöd. Es war so ein unnötiges Laster, was man tun musste zum Überleben. Und habe mich immer gewundert, wenn die Leute gesagt haben, sie machen ihren Job gerne. Und ich wusste natürlich immer von vornherein, dass man das machen sollte, was einem Freude bereitet. Aber hättest du mich vor 2-3 Jahren gefragt, was mir Spaß macht, hätte ich dir gesagt, ausschlafen. Ausschlafen, essen und rumlungern, das macht mir Spaß. Weil ich aber auch nie damit gerechnet hätte, dass diese versteckten Leidenschaften, sei es nun die Erotik oder das Entertainment, dass das der Normale zum Beruf machen kann. Wenn du jemanden fragst, was möchtest du vom Beruf werden und derjenige sagt dir, ach, ich möchte Schauspieler werden oder Sänger oder Superstar oder Entertainer, dann belächeln die Leute das. Obwohl das ja vielleicht eine Leidenschaft von demjenigen ist und auch wirklich sein Talent. Deswegen hätte ich mich niemals gewagt, das auszusprechen. Aber im Endeffekt, wenn ich mich umdrehe, kann ich sagen, dass es so ist. So war's.
Schön.
Ja.
Wie bist du denn zu dem Entschluss gekommen oder was hat es ausgelöst, dass du dein erstes Video gepostet hast oder die erste Aktion gemacht hast?
Ich habe immer schon für Social Media gebrannt, also YouTube und Co., das war immer so meins. Es hat ja angefangen mit YouTube vor 10, 15 Jahren, kam das ja so hoch, dass die ersten YouTuber ihre Karriere gestartet haben. Damals wurde ja noch kein Schwein dafür bezahlt. Das war also just for fun und fand diese Selbstdarstellung, dieser Slogan von YouTube, Broadcast Yourself, immer ganz toll und wollte das immer machen. Ich hätte niemals gewusst, wie und womit. Ich glaube auch, weil ich vor 10 Jahren noch gar nicht gewusst habe, wofür ich brenne. Und in den letzten 3, 4, 5 Jahren kam das ja so richtig auf, dass da wirklich dieser Beruf Influencer draus entstanden ist und habe mich damit immer mehr beschäftigt und bin immer mehr da reingerutscht und fand es auch immer ganz toll. wusste aber nicht, wie der Anfang sein sollte. Und dann ist natürlich auch immer diese Sollbruchstelle, wenn ich jetzt damit anfange, weiß ich nicht, ob ich damit erfolgreich bin, ob ich damit Geld verdienen werde. Und was sagt dann mein Umfeld? Du bist in einem normalen Arbeitsverhältnis und alle wissen irgendwann, die quatscht sich da auf YouTube einzurecht oder auf Instagram. Vielleicht lachen die Kollegen, die Freunde, die Bekannten, die Familie. Ja. Und ich habe immer gesagt, wenn ich das mache, dann möchte ich es wirklich ganz groß machen, dass ich jedem sagen kann, du brauchst nicht mehr darüber zu lachen. Weil ausgelacht wurde ich mein ganzes Leben schon. Und das war dieses eine Steckenpferd, was ich niemandem geben wollte. Und dazu gekommen bin ich durch Zufall. Ich habe nach wie vor in einem Großraumbüro gearbeitet. Und wir hatten eine Social-Media-Beauftragte im Büro, die für die Firma, für die ich tätig bin, halt eben die sozialen Kanäle betreut hat. Und die fand mein Gerede immer ganz toll und meine Person und hat mir irgendwann den letzten Anschubser gegeben und hat gesagt, mach doch, die Leute werden sich dafür interessieren. Und sie war auch diejenige, die das gepusht hat in den ersten 2-3 Wochen und dann ist es quasi über Nacht durchgeknallt. Also sie war eine Bekanntschaft, die für mich sehr großes Glück war, wie der Zufall das manchmal so möchte.
Schön. Mhm. Wir reden jetzt über deinen Erfolg, was großartig ist. Mhm. In dem Podcast geht es aber auch darum, wie es auch der Name sagt, verkackt, was jetzt.
Ja.
Was ist dein Leben vor deinem Erfolg?
Ich bin nicht als Frau geboren, sondern wurde als Junge geboren. Ich glaube, das ist schon mal die erste Stelle, die verkackt wurde, auch wenn ich mich davon freisprechen kann, dass es nicht meine Schuld ist. Aber wer auch immer mich gegossen hat, an dem Tag war er nicht gut drauf und hat verkackt. Und ich habe mich dann ganz oft gefragt, was nun? Also ich glaube, das war schon die erste Hürde. Und wenn du mit einem Geschlecht geboren wirst, was du nicht als zugehörig empfindest, dann musst du dich erstmal arrangieren. Das ist erstmal ein großer Berg voll Probleme und du musst schauen, wie du das bewältigst bekommst. Und ich muss sagen, vom rein körperlich-medizinischen her habe ich Glück gehabt. Das ging irgendwie ganz schnell, sei es die Zusagen von Krankenkassen oder die Operationen. Also das hat innerhalb von 2 Jahren war alles bei mir quasi fertig. Da habe ich sehr viel Glück gehabt. Und ich habe auch in der ersten Zeit danach gedacht, jetzt sei alles in Ordnung. Ich habe gedacht, jetzt ist der Körper so, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und jetzt kann das Leben ja loslegen und jetzt wird mir alles in den Schoß fallen und geht einfacher. Okay. Und ich glaube, den Körper zu ändern ist keine Schwierigkeit. Das ist eine Sache einfach von Geduld und Geld. Die Seele darauf vorzubereiten, was danach kommt, ist das größte Problem. Und das hast du nicht mal eben in 2 Jahren erledigt, sondern das kostet dich wahrscheinlich dein ganzes Leben. Und ich glaube auch, dass meine Seele, die in den ersten 20 Lebensjahren sehr stark gelitten hat und dann diesen krassen Umschwung mitgemacht hat, dass die der Auslöser dafür gewesen ist, dass vieles bei mir schiefgelaufen ist. Nach der Geschlechtsangleichung, ganz eindeutig.
Hattest du denn eine psychische oder seelische Vorbereitung auf diese Zeit? Hat dich jemand da unterstützt oder war dir Wegbegleiter in dieser Zeit?
Du musst in Deutschland zu einer Psychotherapie gehen. Das ist das, was die Krankenkasse voraussetzt, damit sie zum ersten zahlen und zum zweiten auch die Operation genehmigen. Ah, ja. In Therapie bin ich gewesen. Ich schätze, ich habe so 1,5 Jahre vor der Operation Psychotherapie gehabt, die soweit auch ganz gut gewesen ist, aber ich war sehr jung.
Ja.
Und ich habe das damals nicht für ernst genommen. Mir ging es nur darum, bitte füll mir alle Formulare aus, die ich brauche. Stell mir das Gutachten aus, damit ich bloß diese Operation habe. Ich brauche keine Psychotherapie. Wenn du 17, 18, 19 bist, glaube ich, verstehst du das auch noch nicht so ganz, dass du aufräumen musst in deiner Seele. Würde ich heute anders betrachten. Das war so die Psychotherapie, die ich zur Vorbereitung hatte.
Okay.
Mir ist aber damals auch nicht bewusst gewesen, dass es viel aufzuarbeiten gibt. Und deswegen habe ich eigentlich mit diesem seelischen Sortieren erst viele Jahre danach angefangen. Ich würde sagen, erst vor ein paar Jahren, als es den großen Knall gab, habe ich mich intensiv damit befasst, dass bei mir was nicht stimmt und dass man dafür was tun muss.
Okay, du redest von einem großen Knall. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie hast du dich denn gefühlt nach diesen ganzen Operationen? Und wie hast du dein Umfeld wahrgenommen, beziehungsweise wie wurdest du denn wahrgenommen?
Ich glaube, wenn du mit dem falschen Geschlecht aufwächst, dann manifestieren sich Defizite. Wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht, ich bin falsch. Das ist das, was du schon im Kindesalter empfindest. Wenn du im Kindergarten bist und möchtest mit einer Puppe spielen und dann kommt ein Erwachsener und sagt, du kannst nicht mit einer Puppe spielen, du bist ja ein Junge, dann reflektierst du das selber auch schon als Kind. Das, was ich möchte, das, was ich als toll empfinde, ist nicht richtig. Und je älter du wirst, denkst du irgendwann, das, was ich bin, ist nicht richtig. Und mit diesem Gedanken aufzuwachsen, sorgt dafür, dass du eine Entwicklungsstörung hast.
Ja.
Die kriegst du so schnell nicht weg. Das brennt sich richtig in deinen Verstand ein. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, nicht richtig zu sein, zusätzlich noch Leute tuscheln, reden, ich bin gemobbt worden, das sind Sachen, die kriegst du so schnell nicht aus dir raus. Und zwischendurch merke ich heute auch noch, dass ich diese kleinen Reste davon in mir habe. Das ist mir nicht immer bewusst, aber es fällt mir hin und wieder schon mal auf, jetzt als erwachsener Mensch. Und ich bin sehr glücklich eigentlich mit dem, was ich bin und wie ich bin. Und ich glaube, es gab so springende Punkte in den letzten Jahren in meiner Entwicklung, die diesen Schmerz oder diese falsche Haltung zu mir selber extrem hervorgeholt haben nochmal. Und dann ist es halt eskaliert, wenn man es so nennen möchte.
Okay. Sind diese Situationen durch andere beeinträchtigt worden? Oder
ja,
sind
schon.
Okay.
Schon, nur ich glaube, dass du selber bist ja meistens nie bewusst, dass irgendwas nicht stimmt, bis zu dem Punkt, wo du dich eventuell vergleichst oder wo jemand dich triggert, also wo er das aus dir rausholt. Du musst dir vorstellen, ich habe mich ja mein ganzes Leben immer verglichen mit Mädchen, mit Teenager-Mädels, mit Frauen. Und wenn du dich selber vergleichst, dann ist es schon mal beschissen. Wenn allerdings jemand anderes kommt und den Vergleich nochmal wirklich aufstellt und es ausspricht, dann tut's weh, weil du dir denkst, oh, ich bin aufgeflogen. Mir fehlt da was oder ich bin, oder das, was mir sonst immer weh tat, fällt jetzt jemand anderem auch noch auf und es tat irgendwie doppelt weh, ja. Es können Kleinigkeiten sein, ja.
Magst du uns darüber erzählen?
Ja.
Also, wenn es dir zu viel wird,
nein, gar nicht, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich glaube, dass ich glaube, das ist eine Problematik, die hast du nicht nur, wenn du transsexuell bist, sondern viele Menschen haben das Problem, dass sie das Gefühl haben könnten, sie reichen nicht, sie sind nicht gut genug. Viele Menschen sind sich nicht darüber bewusst, dass sie einen Platz haben auf dieser Welt, wissen nicht, ob sie ihn nutzen möchten und wie sie ihn nutzen. Und bei mir war das so, dass es Kleinigkeiten sein konnten oder immer noch können. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Das können so Banalitäten sein, wie zum Beispiel, ich habe immer gedacht, oder wenn ich mir andere Mädels angeschaut habe, habe ich mir immer gedacht, deren Haare sind viel schöner, deren Kleidung ist viel schöner, deren Hände sind viel schöner. Und das sind so kleine Vergleiche gewesen, aber das Gesamtpaket hat hinterher dafür gesorgt, dass ich mich sehr schlecht gefühlt habe. Und wenn du dann zum Beispiel in einer Partnerschaft bist oder auch in einer Freundschaft bist und jemand anderes sagt so Dinge wie, die Ärmel von der Jacke sind zu kurz, weil deine Arme sind ja von Natur aus länger, weil du ja ursprünglich ein Mann bist, dann meint das die Freundin, die mir das sagt, nicht böse. Aber du selber denkst dir, das sind diese Kleinigkeiten, wo ich mich immer wieder unterscheiden werde von euch. Und mein einziges Erstreben ist ja eigentlich das, dass ich so sein möchte wie ihr, nämlich eine normale Frau.
Ja.
Werde ich jemals eine normale Frau? Und noch viel wichtiger, wie sieht mich mein Umfeld? Ich laufe nicht durch die Welt und denke, jeder sieht mich als hundertprozentige Frau. Ich weiß es bei meiner Familie nicht. Ich weiß es bei meinen Freunden nicht. Ich weiß es auch bei meiner Partnerschaft nicht. Dass ich geliebt werde, stelle ich nicht in Frage. Aber manchmal liege ich doch dann abends im Bett und denke mir, sehen mich die anderen genauso wie sie? Oder sind da immer Unterschiede, die sie zwischendurch erkennen?
Okay.
Mhm.
Du hast versucht, das Ganze zu kompensieren oder hast du versucht, es zu verdrängen? Was war denn so dein Mechanismus, bevor der große Knall kam?
Ich habe viel versucht, durch das Optische auszubessern. Ich habe immer nach der Devise gelebt und das ist wahrscheinlich heute auch noch so. Du bist zwar keine biologische Frau, aber je mehr du versuchst, optisch einer perfekten biologischen Frau zu ähneln, desto eher verzeihen dir die Leute, dass du es doch nicht bist. Ich habe mir gedacht, ich bin zwar transsexuell, aber wenn ich dafür eine schöne, hocherotische Frau bin, dann verzeihen es mir die anderen, dann verzeihen es mir auch die Männer. Und sich über einen Mann zu definieren, das ist das, was Frauen sehr gerne machen.
Ja.
10% definieren wir uns mindestens immer über die Partnerschaft, über die Männer, die Erotik, die Sexualität. Und ich bin dann irgendwann so in die, ich lasse mich am laufenden Band operieren, Schiene reingefallen, was ich nicht abtun möchte. Der Unterschied ist nur, würde ich mich heute operieren lassen, hätte das einen anderen Hintergrund. Hm, einen persönlichen, ästhetischen, meinetwegen meinen eigenen Körperkult zu betreiben. Damals war das, ich möchte genügen.
Du möchtest eine Position in der Gesellschaft bekommen.
Richtig, ganz genau.
Akzeptanz und Wertschätzung. Genau.
Sind meine Brüste dreimal so groß wie die von der durchschnittlichen Frau? Bin ich dreimal mehr fraulicher? Mhm. Bin ich dreimal erotischer? Bekomme ich dreimal mehr Anerkennung? Das war mein Gedankengang, den ich hatte.
Okay.
Bis hin zu Besitztümern. Ich muss das schöne Auto haben, ich muss die schöne Kleidung haben und die schönen Haare und ich muss auch den tollen Beruf haben. Also ich muss meine Transsexualität mit allem anderen versuchen zu entschuldigen. Und das ist eine krankhafte Einstellung, die mich extrem gestresst hat.
Und was war so der Punkt, der zu einem Knall gebracht hat?
Der große Knall war vor 3-4 Jahren, als ich mental das Gefühl hatte, ich komme nicht mehr weiter.
Mhm.
In eine Drogenabhängigkeit gerutscht bin, die dramatisch gewesen ist, meines Erachtens, die aber niemandem aufgefallen ist. Und da ist mir auch erstmal bewusst geworden, was ich für eine gute Schauspielerin bin, weil es kaum jemandem aufgefallen ist. Zumindest, glaube ich, hätte niemals einer damit gerechnet, dass ich im stillen Kämmerlein sitze und mir Amphetamine in die Blutbahn haue. Ich bin in einer Partnerschaft gewesen, die toxisch gewesen ist. Ich hatte einen Partner, der nicht gut für mich gewesen ist, im Sinne von, der hat noch den letzten Rest aus mir rausgeholt, der in mir drinne geschlummert hat. Im Nachhinein, rückblickend, war das ganz toll, weil ich dadurch die Chance nutzen konnte, das aufzuarbeiten. Aber der Schmerz ist teilweise so groß gewesen, zu denken, dass ich nicht gut genug für diesen Mann bin. Ich habe mich über diesen Mann definiert, als Frau definiert. Ich wollte gut genug sein, ich habe mich über diese Partnerschaft definiert und immer wenn ich das Gefühl hatte, ich bin aber nicht gut genug, schön genug, toll genug, klug genug und derjenige, der das auch noch immer unter die Nase reibt, dann ist der Druck bei mir irgendwann so groß gewesen, dass ich Sachen gemacht habe, die nicht gut für mich waren, die dumm waren. Und am Anfang ist es immer mal so ein bisschen schmerzbetäubend, wie das eine Glas Wein am Anfang, damit man besser schläft. Und es hat sich dann irgendwann so da reingesteigert, dass ich vor 3 Jahren im Sauerland in der Klinik gewesen bin, weil ich alleine nicht mehr aus dem Sumpf gekommen wäre. Ja.
Wer hat dich denn da rausgeholt?
Die Katastrophe war am Ende so groß, der Scherbenhaufen war so groß, dass meine Eltern das nicht mehr mitmachen konnten. Ich habe so eine Drogenabhängigkeit, die machst du nicht mal eben von heute auf morgen. Irgendwann belügst du, betrügst du, hintergehst du, beklaust die Leute. Das fällt irgendwann auf. Die Schwierigkeiten werden immer größer. Du kannst nicht einfach betrügen und lügen und stehlen auch nicht. Und das Fass ist dann irgendwann so schon am Überlaufen gewesen, dass ich für mich wusste, dass ich die Notbremse ziehen musste. Und Gott sei Dank hatte ich Menschen, die mich liebten, hinter mir, die gesagt haben, wir müssen dich jetzt mit aller Gewalt da rausziehen, ansonsten wird das ganz böse enden. Und das haben meine Eltern gemacht. Die haben mich da abgeliefert auf einem Sonntag. Ja. Und ich vergesse nicht, wie wir ins Sauerland gefahren sind. Ich saß im Auto hinten und war wirklich, ein Haufen Kacke nur noch nach der ganzen Zeit. Und meine Eltern haben vor dieser Klinik angehalten, nach 3 Stunden Fahrt. Und ich bin mucksmäuschenstill aus dem Auto gestiegen, habe mich vorne angemeldet und habe mich kein einziges Mal zur Wehr gesetzt. Ich wusste ganz genau, dass wenn ich es jetzt noch einmal verscheiße, dann komme ich da nicht mehr raus, ja.
Das ist deine letzte Chance.
Ja, das wusste ich. Das wusste ich direkt. Das war auch mein Glück.
Wie lange warst du da?
3 Monate. Ich war 12 Wochen. Die ersten 10 Tage war ich auf einer Station, wo du isoliert bist. Und danach kommst du ganz normal in die normale Therapierunde, auf die normale Station, wo du auf Gleichgesinnte auch triffst, die verschiedene Probleme haben, psychosomatische Probleme, und nimmst an den normalen Therapien teil. Und hoffentlich erkennst du für dich, dass du dran arbeiten musst. Das tun ja nicht alle.
Ja, das stimmt. Ja. Aber wie ist das für dich gewesen? Was konntest du oder was wäre jetzt so rückblickend das, was du aus den ganzen 3 Monaten mitgenommen hast?
Die Zeit in der Klinik war einzigartig und toll. Ich habe mich zwischendurch selbst bemitleidet, wie das für mich geendet ist. Auf der anderen Seite war ich auch so erleichtert, weil ich ganz genau wusste, jetzt bekomme ich Hilfe. Ich war emotional berührt, dass meine Eltern mich so sehr lieben, dass sie mir diese Hilfe geholt haben. Ja. Und wusste auch ganz genau, das schulde ich den Leuten jetzt, denen ich sehr lange wehgetan habe, vor allen Dingen mir. Und die Gespräche, die dort stattfinden, die gehen halt ans Eingemachte. Und ich habe das große Glück gehabt. Ich hatte vorher Psychotherapie, 7, 8, 9 Jahre bei einem und demselben Therapeuten. Den ich auch vor der geschlechtsangleichenden Operation hatte.
Ja.
Und die Gespräche in 8 Jahren waren nicht mal annähernd so tief oder hilfreich wie das, was in 12 Wochen in dieser Klinik passiert ist. Tiefe Gespräche, wo man mich vor allen Dingen, wo man mich nicht beschallt hat, sondern wo man mir Fragen gestellt hat, die alles aus mir rausgeholt haben. Die Therapeuten dort haben dafür gesorgt, dass ich mir selber Fragen stelle und mir selber auch beantworten kann, dass ich an mir arbeiten muss. Und das war einzigartig. Ganz tolle Menschen.
Würdest du sagen, dass du da Selbstreflexion gelernt hast?
Auf jeden Fall. Ich erinnere mich daran, dass ich eine Psychotherapeutin dort hatte, mit der ich jeden Tag 45 Minuten Sitzung hatte. Das war sehr schön. Sie war sehr aufmerksam. Ich weiß zum Beispiel einmal, dass sie mit mir geweint hat, als ich ihr eine Geschichte erzählt habe. An die Geschichte erinnere ich mich nicht mehr, aber sie war emotional berührt. Und ich musste einmal in der Woche zum Oberarzt, zum Psychiater, der mit mir nur 15 Minuten Gespräch hatte. Aber nach den 15 Minuten bist du schlafen gegangen. In den 15 Minuten hat der Mann alles aus dir rausgeholt. Und er hat mir damals eine Frage gestellt. Das war in der ersten oder zweiten Woche, als ich dort war. Und er hat mich gefragt, wer möchten Sie denn sein im Leben? Und ich konnte ihm die Antwort nicht geben. Und er hat zu mir gesagt, bis morgen haben Sie Zeit, mir die Antwort dafür zu geben. Morgen um 15 Uhr sehen wir uns wieder. Und ich lag im Bett die ganze Zeit. Und ich wusste, wer ich sein wollte. Ich wollte es aber nicht aussprechen.
Warum?
Weil es, ich glaube, mir, ich hatte Fantasien und Illusionen von dem, was ich sein wollte. Aber ich dachte, es klingt so lächerlich für andere, wenn ich denen sagen würde, ich möchte schön sein, ich möchte intelligent sein. Ich möchte begehrt werden, ich möchte Anerkennung haben und ich möchte das anderen Menschen mitgeben und ich möchte, dass andere Menschen mich von außen betrachten und sagen, von der hätte ich gerne eine Scheibe. Ich habe ganz hoch von mir fantasiert, aber ich wusste ganz genau, dass die Kluft zwischen dem, was ich sein möchte und dem, was ich bin, so groß ist. Ich dachte, der wird mich angucken und mit dem Kopf schütteln und sagen, die muss noch länger hier bleiben. Die wirst du noch einen Monat dranhängen.
Und was hat er dann im Endeffekt gesagt?
Ich habe so richtig nicht ausgedrückt. Ich habe so ein bisschen drumherum gequasselt. Und dann weiß ich noch, er hat mir eine Gegenfrage gestellt. Er hat gesagt, wer ist denn Ihr Vorbild?
Okay.
Und ich konnte es ihm nicht richtig sagen. Heute kann ich die Frage beantworten und heute schäme ich mich auch nicht mehr um die Antwort, wenn ich sage, so eine Mischung aus Pamela Anderson, Verona Poth, Albert Einstein und Woody Allen. Das ist mein Vorbild.
Okay.
Er hat mir aber damals klar gemacht, dass jedes Kind, wenn es aufwächst, hat es ein Vorbild.
Yeah.
Es sind meistens die Eltern. Bei Jungs ist es oft der Vater und bei Mädchen ist es oft die Mutter. Und dass das bei mir nicht richtig stattgefunden hat.
Okay.
Ich konnte mir zwar meine Mutter als Vorbild nehmen, es war ja auch eine tolle Frau oder ist eine tolle Frau, aber als Junge nimmst du deine Mutter nicht immer unbedingt als Vorbild, weil die Erwachsenen dir ganz schnell klar machen, dass sich das beißt. Das ist Plus und Minus hintereinander.
Ja.
Und deswegen bin ich quasi im Leeren aufgewachsen und hatte keinen Faden, an dem ich mich orientieren kann. Und heute weiß ich, dass das schlecht ist. Du brauchst ein Vorbild. Im Idealfall hast du auch noch ein gutes Vorbild, was dir tolle Werte vermittelt.
Yeah.
Aber so gar nicht zu wissen, an wen du dich halten kannst, gar nicht zu wissen, wer du bist, das ist so, da ist das übelst Wurzel vergraben gewesen.
Aber du sagst ja auch sehr oft in deinen Stories, dass Pippi Langstrumpf ja dein
absolut
dein Vorbild ist. Und
das sagst du aber auch keinem studierten Therapeuten. Wer ist ihr Vorbild? Die Pippi Lotta? Dann sperren sie dich wieder auf die Isolierte.
Und trotzdem, hattest du die schon vorher
ja.
oder hast du erst während der Therapie? Oder?
Nein, ich habe ja an meinem Geburtstag, als ich dieses Jahr 31 geworden bin, bei Instagram ein Foto gepostet von mir als Kind. Und ich habe eine Tischdecke auf meinen Kopf gelegt, rechts und links ein Haargummi da reingemacht und dann so getan, als sei ich Pippi Langstrumpf. Und Pippi Langstrumpf war für mich schon immer so ein Faszinovum als Kind. Und heute betrachte ich sie natürlich viel rationaler. Mhm. Und heute kann ich das viel besser beurteilen. Man muss sich vorstellen, sie ist ja ein Mensch oder eine fiktive Figur, die nicht nur freundlich und gütig ist und großzügig, klug auf ihre Art und Weise und fuchsig, sondern auch noch gibt, weil sie hat, eine Heldin ist, stark ist. Als Kind in ihrer Zeit, in dieser Fantasie eine Feministin ohne Ende, ohne dabei verurteilend zu sein. Und das ist natürlich eine Vorbildfunktion. Ich glaube, für jeden Menschen, das ist meine Heldin. Ich glaube, wenn du so selbstbewusst bist, in dir ruhst und dein einziger Gedanke jeden Tag ist, ich möchte geben, wo ich nur kann, weil ich selber so am Blühen bin, das ist wow. Wow ist das.
Wie viel Prozent davon hast du?
Ich hoffe 100. Ja. Ich hoffe 100.
Ich glaube schon.
Ich habe zwar noch kein Pferd und auch kein Äffchen, aber ich arbeite hart dran.
Ja.
Doch, es gibt, ich weiß um meine Macken, wie das hoffentlich jeder erwachsene Mensch weiß. Und ich nehme auch manchmal gern, als ich gebe. Aber ich fände es schon cool, wenn ich so freundlich sein könnte. Und ja, das wäre schon toll.
Ja, ich bewundere dich sehr. Du inspirierst sehr viele.
Vielen Dank.
Und es ist nun mal so, du unterhältst auch in Momenten, wenn jemand das wirklich, wirklich braucht. Mhm. Und da sind deine Follower sehr, sehr dankbar.
Ja.
Das merkt man immer wieder.
Und ich dankbar für meine Follower, das auf jeden Fall.
Ja.
Die geben mir ganz viel zurück.
Mhm. Ich würde trotzdem noch mal kurz zurückspulen nach deiner Therapie, nach diesen 3 Monaten. Mhm. Bist du da rausgegangen und hast gesagt, so, jetzt werde ich das, was ich mir vorgenommen habe. Und es hat auch super geklappt.
Mhm. Ich weiß noch, ich bin samstags entlassen worden und habe 5 Tage vorher Bescheid bekommen, dass ich entlassen werde. Du musst dir vorstellen, du bist in der Regel erst mal 6 Wochen da und dann wird immer um weitere 1 Woche bis 14 Tage verlängert.
Okay.
Und ich habe irgendwie 1 Woche vorher erfahren, dass ich samstags entlassen werde und habe große Angst gehabt. Du lebst in so einer Klinik unter einer Käseglocke. Du bist mit diesen anderen Mitinsassen dort.
Ja.
Da finden sich ja allerhand psychische Erkrankungen und man arrangiert sich ganz toll miteinander. Und der Austausch ist wunderbar in so einer Klinik, einfach zu hören, was in dem Leben der anderen passiert oder schiefgelaufen ist. Und ich wusste ganz genau, dass wenn ich entlassen werde, dann bin ich wieder in der freien Wildbahn. Und damals war das auch so, dass ich keinen Job mehr hatte. Den habe ich vorher verloren, den habe ich mir verkackt. Ich lebte derweil wieder in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern, weil ich nichts hatte, außer Schulden. Und wusste, dass wenn ich nach Hause komme, habe ich einen Berg voll Arbeit vor mir. Nicht nur, dass ich standhaft bleiben müsste. Und komischerweise die einzige Angst, die ich nicht hatte, war, rückfällig zu werden und Drogen nehme. Ich wusste zum Beispiel, dass ich noch Kokain zu Hause habe. Ich war kokainabhängig. Und ich glaube, ich hatte bis letztes Jahr eine kleine Tüte Kokain bei mir zu Hause. Und es hat mich immer beruhigt, dass ich das in meinem Nachtschrank habe, weil ich ganz genau wusste, dass ich nicht rangehen möchte. Jetzt beim Umzug hier zurück nach Koblenz letztes Jahr habe ich es dann endlich mal entsorgt. Ich habe es dann nicht mehr mitgenommen.
Hast du es nicht drin gelassen?
Nein, nein, ich habe die Toilette runtergespült und kann dir sagen, ich war 4 Jahre lang nicht dran. Ich habe also, glaube ich, gar kein Suchtpotenzial mehr, rückfällig zu werden. Aber ich habe allgemein kein Suchtpotenzial.
Ja.
Ich rauche nicht und es gibt nichts, was mich süchtig macht, außer Schokolade. Und ich bin nach Hause gekommen und hatte keine Angst, rückfällig zu werden, was die Drogen betrifft. Aber ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte.
Ja.
Ich wusste nicht, was suche ich mir jetzt für einen Job? Das macht mir wieder keinen Spaß. Wie baue ich die Schulden ab? Wie finde ich eine Wohnung? Wo soll ich hingehen? Und eigentlich habe ich gedacht, jetzt komme ich zurück in dieses Leben, was ja so traurig und trist ist bei mir, dass ich ja, das ist ja eigentlich nur, dass man die Eieruhr danach stellen könnte, dass ich wieder unglücklich bin.
Und wer hat dich dabei unterstützt? Beziehungsweise hattest du da nochmal Kontakt mit deinem Ex-Freund, der dich quasi dahin gebracht
hat? Ja, wir haben in der Klinik selber schreibst du Briefe an die Menschen, die du gerne hast.
Ja.
Ich habe mit meinen Eltern Briefe geschrieben, mit meinen Freundinnen und ich habe ihm auch einen Brief geschrieben, genauso wie mir selber.
Mhm.
Briefe schreiben ist was die Leute verlernt haben, aber du hast kein Fernsehen dort, du hast kein Telefon, also schreibst du Briefe. Und Papier ist geduldig, das habe ich dort gelernt. Briefe schreiben ist etwas sehr Schönes.
Ja.
Briefe zu bekommen, die lieb sind, ist was noch viel Schöneres.
Ja.
Es gab keinen Brief, den ich in dieser emotionalen Zeit geöffnet habe, wo ich nicht geheult habe vor Rührung. Mhm. Und ich habe ihm damals einen langen Brief geschrieben, wo ich mich verabschiedet habe von ihm.
Okay.
Und ich habe mir selber einen Brief geschrieben, den habe ich abgeschickt an mich zu Hause. Und der war für den Tag gedacht, dass ich nach Hause komme. Dieser Brief hat mich sehr gestärkt, diesen Brief habe ich immer noch. Den Brief habe ich an mich gerichtet und geschrieben, jetzt bist du zu Hause angekommen und jetzt hast du viel vor dir, aber du bist stark. All diese Sachen habe ich dort reingeschrieben und das hat mir auch geholfen. Es war allerdings so, dass er sich tatsächlich danach wieder bei mir gemeldet hat und ich auch wieder in diese Katastrophe reingerutscht bin mit ihm. Also er ist wirklich das Übelswurzel von ganz vielem gewesen. Aber ich muss sagen, dass meine Einstellung zu mir selber danach eine andere gewesen ist. Und auch wenn wir danach wieder Kontakt hatten, für circa ein Jahr oder anderthalb, möchte ich behaupten, dass diese schlimmen anderthalb Jahre, die ich danach schon wieder mit ihm hatte, aber eigentlich für mich nur eine Phase des Verabschiedens gewesen sind. Ich musste noch einmal spüren, dass dieser Mensch furchtbar für mich ist. Und das war auch gut so im Nachhinein. Ich habe in den anderthalb Jahren danach erst begriffen, was alles schiefgelaufen ist und dass ich es eigentlich mit einem Menschen zu tun habe, der aufgrund seines Narzissmus nichts anderem hinterher ist, als anderen weh zu tun. Ja, genau.
Was war denn die Situation, wo du gesagt hast, jetzt ist genug? Welche Situation war das, wo du gesagt hast, jetzt reicht's? Nicht mehr mit mir?
Als die Schwierigkeiten, die er mir bereitet hat, nicht nur mich selber betroffen haben, sondern auch mein ganzes Umfeld. Nachdem ich in der Klinik gewesen bin, habe ich eigentlich viel mehr wieder aufgebaut. Ich habe eine schöne Wohnung gehabt, habe sie mir sehr schön eingerichtet. Ich habe viel gearbeitet, um meine Schulden abzuarbeiten. Ich habe so ein bisschen meine Mitte gefunden danach. Noch lange nicht so wie heute, aber ich hatte wieder so ein normales Pensum an Leben erreicht, wo alles geordnet war und hatte auch einen Job, der mir eigentlich Spaß gemacht hat. Ich habe für ein schönes Unternehmen gearbeitet, die mir sehr vertraut haben. Das hat mir, also der letzte Job vor Social Media hat mir Freude bereitet. Und ich hatte da so eine Situation, wo er sich so fehlverhalten hat, dass irgendwann meine Vermieter zu mir kamen und sagten, wir können mit diesen Menschen nicht mehr, sie verlieren ihre Wohnung. Er hat mich so viel Kraft gekostet, dass ich nicht mehr richtig arbeiten konnte, emotional, dass mein Arbeitgeber mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es hier sehr brenzlig wird. Und da habe ich die Notbremse einfach gezogen. Neben vielen Kleinigkeiten, die da passiert sind, die ganz grausam waren, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt mich von diesen Menschen trennen, ansonsten verliere ich schon wieder alles. Das war es mir nicht wert. Und ich würde sagen, dass den Job zu verlieren und die Wohnung zu verlieren, eines der kleinsten Probleme waren, die er mir je bereitet hat, weil er sich viele Dinge mit mir gelappt hat. Aber irgendwas ist da gewesen, dass ich gesagt habe, so, jetzt reicht's. Es hat Klick gemacht, wie bei einer Diät, nur das macht es nie bei mir. Aber ich wollte das nicht mehr.
Okay.
Tiefe Gespräche mit meinen Eltern geführt, die mir gesagt haben, du, das funktioniert so nicht mehr. Ja. Ich glaube auch, dass die Demütigung sich einfach so angehäuft hat und die Peinigung im Laufe der vielen Jahre mit ihm. Es war nicht der eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, sondern die vielen Tropfen, die das Fass voll gemacht haben. Mhm. Ja, es war einfach genug irgendwann.
Ja, es ist ja meistens so in Beziehungen, es braucht irgendwann dann doch diesen einen Tropfen,
den Knall.
Um zu sagen, so jetzt ist Schluss.
Ja, geprügelt wie ein Hund auf der Erde, sage ich immer. Mhm. Ja.
Genau. Was hast du alles daraus gelernt? Was möchtest du den Zuhörer hier mitgeben? Und ja.
So viel. Das sind, zum einen möchte ich Sachen sagen, die... Oh, sie ist ein bisschen am Kratzen gerade, der Hund buddelt. Ja, zum einen möchte ich den Zuschauern oder den Zuhörern Sachen sagen, die wahrscheinlich leichter gesagt sind als getan. Ratschläge, die man immer ganz schnell verteilt, die aber in der Praxis schwieriger sind umzusetzen.
Dann vielleicht anders gefragt, was nimmst du aus dieser ganzen, aus deinem Leben bisher und was möchtest du für dich nie wieder haben, beziehungsweise was setzt du jetzt so um, dass du diejenige bist, die du heute bist?
Ich glaube, alles basiert darauf, dass man sich selber wertschätzt. Hm. Ich glaube, der Mensch, der seinen Wert selber erkennt und sich selber wertschätzt, merkt, wie kostbar er ist und dass er nur dieses eine Leben hat, geht mit diesem Leben und sich selber auch anders um.
Ja.
Mein Selbstschutzmechanismus ist extrem gewachsen in den letzten 2 Jahren. Ich weiß ganz genau, was ich brauche, was mir gut tut. Und ich weiß teilweise noch besser, was ich nicht gebrauchen kann, was mir nicht gut tut. Und das schiebe ich von mir weg. Heute bin ich entsetzt darüber, dass ich mich Leuten angenommen habe oder Situationen angenommen habe, die einfach furchtbar für mich waren. Es wundert mich extrem, das mag man sich kaum vorstellen bei mir, dass ich mein Maul nicht aufgemacht habe. Ich habe mir so viel, ich will nicht sagen gefallen lassen, aber Leute sind auf mir rumgetrampelt und ich habe nicht meine Zähne auseinander bekommen. Das würde ich heute nicht mehr tun. Also einfach achtsamer sein, was sich selbst betrifft.
Ja, ich glaube aber auch ohne diese ganzen Ereignissen und Situationen hättest du gar nicht
Absolut,
das Selbstbewusstsein, was du jetzt heute hast und auch nicht diejenige sein könntest, die du heute bist.
Ja, ich glaube, man muss auch seine Grenzen einmal austesten. Man muss erfahren, was einem wehtut, um sich davon fernzuhalten. Das Kind, was sich an der Herdplatte verbrennt, weiß erst danach, dass es nicht mehr dahin gehen darf.
Hast du dem Ganzen verziehen?
Nein. Verzeihung ist etwas ganz Wichtiges. Verzeihen hat was mit sich selbst zu tun und nicht mit anderen. Wer nicht verzeihen kann, glaubt und hofft, dass sich was in der Vergangenheit ändert. Und das wird es nicht. Hm. Das ist etwas, woran ich arbeiten muss. Ich stecke aber immer noch in der Phase, dass ich empört und entsetzt bin, was man mir angetan hat. Hm. Aber es ist mittlerweile cool für mich. Ich weiß, dass Menschen Fehler machen. Ich sage immer, Blaukraut bleibt Blaukraut und Arschloch bleibt Arschloch. Es gibt Menschen, die können nichts dafür, dass sie als Arsch geboren werden. Das tröstet mich, dieses Sprichwort. Das ist etwas, woran ich schwer arbeiten möchte. Ich möchte loslassen, aber ich merke, dass die Zeit die Wunden heilt und dass ich vergesse. Okay. Meinetwegen verdränge, aber ja, ich brauche noch, ich möchte irgendwann an den Punkt kommen, dass es für mich cool ist, dass es fein ist, ja.
Was sind denn deine nächsten Pläne? Wie viel kannst du uns verraten?
Ich möchte zumindest so sagen, dass wenn alles so bleiben würde wie jetzt, dann wäre ich zufrieden. Also wenn ich die nächsten 50 Jahre noch so leben könnte wie jetzt, dann wäre ich total happy. Ich kann meiner Kreativität nachkommen. Ich bin erfüllt, ich bin glücklich und mein Job fühlt sich nicht an wie ein Job, sondern das ist einfach eine Leidenschaft, die ich gerne jeden Tag machen möchte.
Ja.
Das ist der Idealfall. Dass ich das schon erreicht habe, ist für mich das Geschenk schlechthin. Und weitere Pläne, eine Steigerung und Luft nach oben gibt es immer. Ich freue mich über neue Projekte, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich keine großen beruflichen Ansprüche mehr habe, weil ich im Überfluss lebe. Also das, was ich mir jemals gewünscht habe, hat sich schon 100-fach erfüllt. Also alles, was jetzt noch kommt, ist so ein schönes Extra obendrauf.
Toll.
Ja, das ist...
Hast du noch so ein letzter Gedanken, die du uns mitteilen möchtest, mitgeben möchtest?
Mir hat mal jemand gesagt vor 14 Tagen, dass es Menschen gibt, die leben ihr Leben so, als hätten sie noch 3, 4, 5 weitere Leben. Genauso wie mir mal jemand gesagt hat, das Leben ist lang und ist nicht kurz. Und deswegen muss man es sich so gestalten, dass man es aushält, lange zu leben. Oder es schön findet, lange zu leben. Ich glaube, das sind Sprichwörter, die ganz toll sind. Mir hilft es immer wieder drüber nachzudenken, dass es Menschen gibt, die im Mangel leben. Dass es Menschen gibt, die sehr unglücklich sind, die teilweise gar nicht die Wahl haben, noch glücklich zu werden. Mit Sicherheit hat das jeder, aber manchmal ist das Schicksal so grausam zu manchen Menschen, dass die Probleme, die ich habe oder viele andere haben, über die wir uns beklagen, eigentlich nur Krümel sind, nicht relevant sind. Und sich das vor Augen halten, hilft mir zumindest immer zu sagen, ach, ich bin froh, dass ich atmen darf. Ich bin froh, dass die Sonne draußen scheint. Ich bin so dankbar, dass ich hier vor deinem Haus die Kirschblüten gerade eben gesehen habe und mir denken kann, ich darf diese Bäume betrachten. Und darf das auch genießen, weil es auch Menschen gibt, die diese Bäume zwar sehen, aber sie können es nicht genießen, weil vielleicht etwas anderes im Leben passiert, das ihnen den Genuss nimmt. Und ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung bislang nicht machen musste, sondern genießen darf. Ja. Alles, was passiert, passiert einem zugunsten. So muss man es sehen. Ja.
Ich bin unglaublich dankbar für dich, dass ich das hier mitmachen durfte, dass du dabei warst, dass du so offen und ehrlich warst. Ich bin dankbar um deine Person, um deinen Charakter, um das, was du machst.
Oh, ich muss weinen. Oh je, meine Wimpern.
Die lösen sich auf. ja, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr dankbar.
Du ich
bist
danke.
Ein toller Mensch.
Dankeschön.
Und mach einfach so weiter, weil du berührst wirklich unglaublich viele Menschen.
Dito, jetzt will ich dich drücken.
Und, oh, Dankeschön für alles.
Und vielen Dank an die Zuhörer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank auch von meiner Seite und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Schreibt gerne, was ihr ja so mitgenommen habt und
folgt ihr, abonniert sie.
Dankeschön, schönen Tag.
Tschüssi.
Ciao.